Ja, der angegebene Predigttext wäre 1. Korinther 13. Ich habe mich aber aufgrund der laufenden Tageslese für einen Abschnitt aus dem Römerbrief entschieden. Ja, zunächst stellt sich Paulus ja wie in allen seinen Briefen vor, als ein Knecht Jesu Christi. Und damit sagt er auch, dass er in besonderer Weise erkauft ist. Ein Knecht, später als unserer Kindheit kennen wir das noch, auf dem Bauernhof Mägde und Knechte, die waren Angestellte. Die waren nicht gekauft, es waren keine Leibeigenen, aber zur Zeit des Paulus waren Knechte oder auch Sklaven, waren gekaufte Leute. Paulus, ein Erkaufter Jesu Christi. Er, der sich aufgemacht hat, um gegen diesen Namen und alle, die diesem Namen anhängen, zu kämpfen, sie zu vernichten, sie auszurotten. Er wurde überwältigt und konnte nun nicht mehr anders, als in dem Dienst des Herrn zu stehen. Was besonders auffällt, ist bei den Römern, er kennt die Gemeinde nicht. Er war noch nie da und grüßt die Gemeinde trotzdem herzlich als seine lieben Geschwister. Und begründet diese liebe Geschwister mit der Verbundenheit im Glauben. Ich weiß, dass ihr an dem Glauben Herrn hängt, wie ich an Jesus Christus hänge. Und ich weiß, dass es gut ist, dass ihr miteinander Gemeinschaft habt. Und ich sehne mich danach, mit euch Gemeinschaft zu haben. Noch ist es mir nicht geschenkt, noch ist es mir immer wieder verhindert worden. Ich wäre gern schon mal gekommen, aber es geht noch nicht, aber es wird bestimmt werden. Und dann sagt er, dass seine Botschaft zunächst den Juden und den Heiden gilt, oder den Juden und den Griechen, oder andere Übersetzung, den Juden und den Nationen. Also auf alle Fälle einmal zuerst den Juden und dann den Nationen oder denen, die nicht zum Volk der Juden gehören. Und er schmückt das dann aus, ob es Hochgestellte oder Niedriggestellte sind, ob es kluge oder dumme Leute sind, ob es Reiche oder Arme sind. Das spielt alles keine Rolle. Das Evangelium ist für alle da. Und dann plötzlich sagt er, und das ist der Hauptgedanke meiner Predigt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gemeinde, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Vers ist schon ein altes Prophetenwort. Habakuk 2, Vers 4 steht dieses Wort schon einmal und Paulus beruft sich auf dieses Wort, dass der Gerechte durch Glauben lebt. Und darum weiß Paulus auch, dass die Gemeinde in Rom eine gläubige Gemeinde ist. Zunächst einmal die Botschaft an die Juden. Und als Paulus mit seinen Missionsreisen angefangen hat, ist er immer zuerst, überall wo er hingekommen ist, in die Synagoge zu den Juden gegangen, um den Juden die Botschaft von Jesus Christus nahezubringen. Und wenn sie es nicht angenommen haben, dann hat er sich in derselben Stadt eben auch die andere Bevölkerung ausersehen, hat ihnen die Botschaft gesagt und hat viele aus den Nichtjuden auch durch die Botschaft zum Glauben geführt. Und damit sind in den Gemeinden, in den Städten Gemeinden entstanden. Zuerst zu den Juden. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo Paulus sagt, jetzt ist Schluss mit den Juden. Das, was ihr mir angetan habt, ihr wollt meine Botschaft nicht annehmen, ab sofort wende ich mich nur noch zu den Heiden. Und damit hat Paulus eine ganz klare Entscheidung getroffen und seiner Berufung die Bestimmung gegeben, die er eigentlich haben sollte. Er, Paulus, war der Judenapostel, der Heidenapostel. Für die Juden in Jerusalem waren Petrus, Johannes und Jakobus zuständig. Nicht der Jünger des Jakobus oder der Bruder des Petrus, sondern der Jakobus, der Bruder des Herrn. Das waren die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem. Die anderen Apostel sind auch ausgereist, aber haben sich überall da, wo sie hingekommen sind, immer erst an das Wort Jesu gehalten. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Also immer erst zu den Juden, dann zu denen, die dazugekommen sind und dann auch zu denen, die überhaupt noch nichts davon gehört haben. Ich, sagt Paulus, schäme mich dieses Evangeliums nicht, obwohl er manchen Grund dazu gehabt hätte. Wie viel Gegenwind hat Paulus hinnehmen müssen? Ob das von Juden war oder auch von Griechen. Da, wo er hingekommen ist und die Botschaft gesagt hat, gab es immer Spaltungen. Menschen, die die Botschaft angenommen haben und Menschen, die die Botschaft abgelehnt haben. Als er nach Philippi gekommen ist, die Botschaft dort gebracht hat, wurde er wegen dieser Botschaft geschlagen, ins Gefängnis geworfen, in den Stock gelegt und mitten in der Nacht fangen sie an und singen Loblieder, Paulus und Silas. In Ephesus, als es darum ging, eine Magd, die den bösen Geistern untertan war, zu befreien, Paulus hat zu ihr gesagt, fahre aus, denn sie schrie hinter ihnen her. Ihr bringt uns den Jesus, den wir nicht wollen. Er ist der Sohn, den brauchen wir nicht. Und Paulus dreht sich um und will diese Lästerungen nicht hören. Und damit ist für die reichen Herrschaften in Ephesus eine Verdienstquelle ausgegangen. Was passiert? Ihre Diana, die Göttin der Epheser, konnte nun durch diese Frau nicht mehr gepriesen werden, nicht mehr gelobt werden. Und darum wurde Paulus gesteinigt. Paulus hat überall da, wo er gelebt hat und verkündigt hat, immer wieder Zuspruch, aber auch Widerspruch erfahren. Und ich sage mal von mir aus, wenn ich so viel Widerspruch erfahre, dann frage ich mich manchmal, ist es überhaupt noch gut, den Mund aufzumachen? Ist das überhaupt noch richtig oder ist es viel besser, lass doch die anderen machen, was sie wollen, ich ziehe mich zurück. Diese Öffentlichkeit, die scheue ich, da schäme ich mich, das zu sagen. Ich bleibe lieber für mich und habe das in meinem Herzen und dann ist alles gut. Nein, das hat Paulus nicht so getan. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn dieses Evangelium war für die Juden ein Ärgernis. Sie können sich darüber empören. Wie kann dieser Name überhaupt noch genannt werden? Unsere Obersten, die Leute, die von Gott eingesetzt sind, die haben ihn doch verurteilt. Also dieser Christus, dieser Name darf überhaupt nicht mehr erwähnt werden. Für die Juden ein Ärgernis. Für die Griechen eine Torheit. So viel Dummheit, wie der uns da erzählt, das können wir nicht annehmen. Und so hat er immer wieder unterschiedlich die Ablehnung erfahren. Und doch sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Trotzdem, auch bei Ablehnung, und wenn auch andere annehmen, dann ist das ja gut, aber die Ablehnung ist so groß, das würde ich nicht mehr tun, aber nein, er sagt, ich habe meinen Auftrag und erfülle diesen Auftrag. Denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und das, Nils zitiert das öfter mal, das Wort Gottes, wo es verkündigt wird, das Wort Gottes ist auch heute eine Kraft und stellt Menschen, die das Wort Gottes hören, in die Entscheidung. Und da passiert es uns genauso wie damals und wie es zu allen Zeiten passiert, dass Menschen, die die Botschaft hören, sagen, so ein Quatsch, lass mich damit in Ruhe. Und für andere sagen wieder, das ist ja ein Wort, das uns aufrichtet, das uns Hoffnung gibt, das uns Kraft gibt. Das ist ein Wort, in dem wir Vergebung erfahren können. Und so ist es bis heute. Menschen, die die Botschaft hören, sind in die Entscheidung gestellt. Und darum ist es für die einen Schutt, brauchen wir nicht. Und für anderen ist es die Zukunft, die Kraft Gottes, die da selig macht. Alle, die daran glauben. Und das ist die einzigste Bedingung in dem Evangelium, die uns gestellt wird, diesem Evangelium zu glauben, es anzunehmen als Wahrheit, die von Gott kommt. Und dieses Evangelium wird geoffenbart durch die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe bei McDonald's in der Auslegung gefunden, und dazu möchte ich mal so einige Gedanken auch noch äußern. Gerechtigkeit Gottes ist erstens, wird das Wort Gerechtigkeit verwendet, um einen Charakterzug Gottes zu beschreiben. Es beinhaltet, dass Gott immer Recht hat und richtig, angemessen und in Übereinstimmung mit all seinen Charakterzügen handelt. Wenn wir sagen, dass Gott gerecht ist, dann meinen wir, dass er in keiner Bosheit, Unehrlichkeit oder Ungerechtigkeit ist. Schon diese Aussage ist eine Zumutung. Für mich jedenfalls nicht, weil ich erfahren habe, wie Gott auch durch tiefe Täler hindurchführt und Kraft gibt. Aber wie oft hören wir das? Wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Und dann geht es erstmal los mit ganz persönlichen, schlimmen Schicksalsschlägen. Dann geht es weiter über Unfrieden. Und letztendlich endet das alles in den Kriegen. Wie kann Gott, das ist heute die Frage, wie kann Gott den Krieg in der Ukraine und in anderen Ländern der Welt zulassen? Er ist doch ein Gott der Liebe. Und Gott wird angeklagt. Und Paulus sagt, Gott ist gerecht. Und Gott irrt in keinem Punkt. Gottes Gedanken, so sagt er selbst, sind höher als unsere Gedanken. Und seine Wege, die er uns führt, sind anders als die Wege, die wir uns ausdenken. Wir dürfen dabei eins nicht vergessen, und das ist die Tatsache, durch die Zeit der Menschheit von Anfang an, von dem ersten Sündenfall, von dem ersten Brudermord bis heute, ist es nicht die Schuld Gottes, dass das geschieht. Ist das die freiwillige Entscheidung gegen den Willen Gottes, gegen sein Wort und die Auflehnung gegen Gott, der Gehorsam Satan gegenüber. Gott will euch bloß unterdrücken. Gott will nicht, dass ihr frei seid. Gott will euch dusselig halten. Ihr seid doch dumm, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr erkennen, dann werdet ihr klug sein. Dann werdet ihr sein wie Gott. Und Gott sagt, wenn ihr esst, dann werdet ihr sterben. Und in diesem ganzen einem Wort sterben steht die ganze Sündhaftigkeit, das ganze Verderben, das ganze Elend dieser Welt. Es ist nicht Gottes Schuld, es ist nicht Gottes Ungerechtigkeit, es ist nicht Gott, der so etwas will. Aber er lässt es zu, weil der Mensch seinen freien Willen hat. Zweitens, kann mit Gottes Gerechtigkeit die von ihm geschaffene Möglichkeit sein, gottloser Sünder zu rechtfertigen. Er kann dies tun und dennoch gerecht bleiben, weil Jesus als das sündlose Opfer all den Ansprüchen der göttlichen Gerechtigkeit Genüge getan hat. Gott ist auch gegen Sünder gerecht, nicht, dass er die Sünde gutheißt, nicht, dass er den Menschen, der mutwillig sündigt, rechtfertigt. Aber Gott ist in dem Fall gerecht, dass er sagt, Sünde muss getilgt werden. Sünde ist eine Tat, die vor mir nicht bestehen kann. Ich kann sie nicht ertragen. Und darum muss sie beseitigt werden. Und in Jesus Christus ist dieses Werk vollendet, dass die Sünde von Gott aus ja einen anderen Blick bekommt, nämlich so, dass die Sünde der Menschheit in Jesus Christus bezahlt ist. So eine feine Sache. Dann sind wir doch alle frei, alle erkauft. Jesus hat bezahlt und damit geht alles seinen Gang. Nein, da steht extra ganz deutlich, und das nicht nur einmal, sondern vielfach in der Schrift, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und an den Sohn glauben heißt nicht nur, naja, der liebe Herr Jesus, der ist ja nun mal als Kind auf die Welt gekommen und daran freuen wir uns zu Weihnachten. Er hat dann viele Zeichen und Wunder getan und darüber waren damals die Menschen froh und dankbar. Viele haben ihn abgelehnt, das sei aber mal dahingestellt. Und letztendlich hat Jesus sein Leben gegeben. Ja, das hat er wirklich getan. Aber an den Sohn glauben heißt, ihn in seiner ganzen Persönlichkeit als Gottes Sohn von Anfang der Welt bis in alle Ewigkeit anzuerkennen und an ihn zu glauben als den Herrn, der uns Heil und Frieden erworben hat. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich das ablehne, das kann ich ganz schroff ablehnen, das kann ich aber auch so tun, na ja, ist ja schon ganz gut, ist ja ganz schön, aber vielleicht habe ich ja doch noch ein bisschen Gnade, aber ich mache trotzdem, was ich will. Nein, an den Sohn glauben heißt, ihn in seinem ganzen Tun, in seinem ganzen Wesen ernst zu nehmen. Als den Retter, als den Heiland der Menschheit. Und an ihn glauben heißt nicht nur das für wahr halten, sondern in einer ständigen Verbindung mit ihm zu leben. Und eine dritte Möglichkeit, die MacDonald beschreibt, schließlich beschreibt Gottes Gerechtigkeit den vollkommenen Zustand, den Gott denen schenkt, die an seinen Sohn glauben. Diejenigen, die an sich nicht gerecht sind, werden so behandelt, als wären sie gerecht, weil Gott sie in der Vollkommenheit Christi sieht. Die Gerechtigkeit Christi wird ihnen angerechnet. Das heißt, übertragen, das Angebot Gottes steht uneingeschränkt da, für jeden Menschen. Und Gott will weder die eigene Sucht aus der Befreiung. Ich werde mich schon selbst befreien. Das klappt nicht. Beispiel Münchhausen kennen wir alle. Man kann sich eben nicht selbst aus dem Sumpf retten. Ich kann zu meiner Erlösung nichts tun. In einem alten Lied, haben wir früher öfter mal gesungen, da heißt es an einer Stelle, und dein Weinen und deine Gebete sind's nicht, wodurch du mit Gott wirst versöhnt. Das Blut deines Heilands befreit vom Gericht. Er ist es, der mit Gnade dich krönt. Also wenn ich anfange und will mir die Seligkeit, die Erlösung verdienen, dann bin ich auf dem Holzweg. Ich kann nur, wie es uns hier das Wort sagt, das wirklich im Glauben annehmen. Jesus Christus hat für mich gelitten, hat für mich sein Leben dahingegeben, ist für mich am Stamm des Blutes dort verblutet. Und dieses Blut ist das Opferblut, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und darum gibt es nur das eine Angebot, Jesus Christus wirklich als den Herrn anzunehmen und vielleicht einfach auch mal zu danken für die Vergebung der Sünden. Ihr kennt ja sicher die Begebenheit von dem Ablasshändler Tetzel, der durch Deutschland gezogen ist. Und dann kam er an zwei Ganoven, die wollten ihre Sünden loswerden. Haben ihre Ablasssumme bezahlt und haben ihn dann gefragt, können wir gleich auch für zukünftige Sünden bezahlen? Ja, natürlich könnt ihr das. Dann haben sie ihm nochmal Geld gegeben und zum Schluss haben sie ihn ausgeraubt, überfallen und haben ihn halbtot liegen lassen. Die Sünde war ja schon bezahlt. Also so klappt es nicht. Aber wir dürfen, und das dürfen wir aus der Botschaft lernen, wirklich von der Vergebung her unseres Herrn und Heilandes leben. Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zum Glauben. Wir sollten dabei bedenken, dass für das Wort Glauben im Griechischen auch das gleiche Wort steht wie Treue. Und wenn ich dann mir das vorstelle, Gottes Gerechtigkeit aus Treue zum Glauben. Und das heißt zum Ersten einmal, dass Gott, wenn er uns einmal seine Zusage gegeben hat, wenn wir einmal bei ihm bleiben, uns an seiner Hand halten, kann uns nichts, so sagt es Paulus, von seiner Gnade trennen. Weder Hohes noch Tiefes noch irgendwelche Gewalten können uns von der Liebe Gottes trennen. Gottes Treu ist treu zu unserem Glauben. Gott nimmt unseren Glauben an. Und wenn wir den Glauben so auch selbst annehmen, den Glauben an Jesus Christus, sind wir von Gott angenommen. Und das ist ein Zuspruch, den wir uns nicht besser vorstellen können und auch nicht anders besser aussprechen können. Treue im Glauben heißt aber auch ein Wachstum im Glauben. Wir haben letztens in der Bibelstunde auch erstmal wieder die Stelle gehabt, wo es darum geht, dass Petrus schreibt es, ihr müsstet doch eigentlich schon längst erwachsen sein, aber ihr braucht immer noch Milch wie die kleinen Kinder, weil ihr im Fortschritt, im Glauben keinen Fortschritt gemacht habt, weil ihr nicht gewachsen seid. Ihr solltet längst die Mannesreife erreicht haben, um auch im Glauben den Anfechtungen des Bösen zu widerstehen. Treue im Glauben bedeutet eben auch Wachstum, Fortschritt im Glauben. Ich bin davon überzeugt, dass ich und jeder, der sich selbst einschätzt, das niemals hier auf dieser Erde erreicht, zu einem Vollziel zu gelangen. Zu einem Ende zu sagen, jetzt habe ich den Glauben und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Nein, ich kann das nicht. Ich weiß jeden Tag neu um die Treue Gottes, die ich brauche, um seine Zusage, dass er auch zu meinem Glauben steht. Und vom Anfang bis zum Ende des Glaubens Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zum Glauben zu kommen. Das haben wir nun leider erfahren, oder leider ist Quatsch, haben wir so erfahren. Gott führt jeden Menschen anders. Manche werden eben in gläubigen Elternhäusern groß erwachsen, werden von dort aus von Kleinkind schon mit der Milch des Evangeliums, der Botschaft versorgt. Andere wachsen auf in einer Umgebung. Gott brauchen wir nicht. Gott ist längst abgeschafft. Wir leben unser Leben. Und plötzlich geschieht irgendetwas, wie auch immer. Und dann muss sich der Mensch entscheiden, ja, ich will oder ich will nicht. Und da, wo der Mensch sagt, ich will, ist der Anfang des Glaubens. Alles Anerzogene hilft nicht. Hilft mir nicht und hilft keinem anderen. Nur meine ganz persönliche Entscheidung, ich will, das ist der Anfang meines Glaubens. Und damit bin ich noch längst nicht am Ende. Trotz schon weit über 60 Jahre hinaus. Es wären Pfingsten 64 Jahre, dass ich getauft wurde. Aber ich bin damit noch nicht fertig. Ich stehe zwar nicht mehr am Anfang meines Glaubens, den ersten Schritt habe ich getan auf Jesus zu und ich darf im Glauben mein Leben wandern. Aber dass ich am Ende eines Tages irgendwann mal sagen kann, ich habe das Glaubensziel erreicht, das traue ich mir nicht zu. Das Einzige, was ich mir zutraue, ist, dass ich bei Jesus bleibe und Jesus mir, oder der Vater, wie es heißt, mir seine Treue gibt in meinem Glauben. Und in seiner Treue verändert er mich. In seiner Treue hilft er mir vorwärts. Und wer Lust hat, der sollte dann mal auch das zweite Kapitel lesen. Da geht es nämlich darum, wie Gott mit denen umgeht, die nie die Botschaft von seinem Sohn gehört haben. Das erste war für mich ja wirklich erschütternd. Paulus schreibt, Gott hat sich ihnen offenbart in der Schöpfung. Und das steht nicht nur hier. Gott hat sich ihnen offenbart in der Schöpfung und wenn sie wollen, können sie den Schöpfer erkennen. Aber die Menschen haben das Geschöpf, das, was sie sehen, die Natur, sich selbst, die Gestalt der Erde mit allem Schönen, da gibt es gar keinen Zweifel, mit allem dem, was uns beeindruckt, an dem wir uns erfreuen können, das war alles viel wichtiger als Gott. Und wenn ich den Schöpfer höher achte, als den Schöpfer, dann sagt Gott, so sagt es Paulus jedenfalls, ich habe sie dahin gegeben. Sie wollten nicht, sie wollen mich nicht anerkennen und der Mensch, der nicht will, der darf auch in seinem Willen leben. Und das ist so die ganz schlimme Botschaft auf der anderen Seite, wer Christus ablehnt, lehnt Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit ab und muss am Ende die Folgen tragen. Die Folgen, über die spricht man nicht gerne heutzutage, aber es ist nun mal Wahrheit und die Bibel spricht davon. Die Folgen sind, wenn der Mensch Gott ablehnt, Christus ablehnt, die Vergebung nicht in Anspruch nimmt, die Gerechtfertigung, die Christus schafft, nicht haben will, dann landet er in der Verdammnis. Und dazu ist uns Gottes Wort gegeben, dass wir Menschen auch immer wieder darauf aufmerksam machen. Und ich wünsche mir es ganz persönlich und jeden von uns, dass wir es mit Paulus sagen können, egal was uns begegnet, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Ich will es sagen, da wo es angebracht ist, da wo Menschen wirklich, wo ich mit Menschen ins Gespräch komme und es die Möglichkeit gibt, auch ihnen die Botschaft zu sagen. Wir haben keinen Grund, uns zu schämen, denn wir haben den Erlöser, den Herrn auf unserer Seite. Amen.